Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Wiesler, guten Tag. In Berlin, da läuft gerade ein kulturpolitisches Spitzengespräch. Bund, Länder und Kommunen beraten gemeinsam, wie die Kultur durch die Energiekrise kommt. Wir berichten gleich von den Ergebnissen. Wir schauen auch in Berlin auf die Pläne des neuen Leiters der Berliner Festspiele, Matthias Peetz, und auf Politik im freien Theater. Darüber wird in Frankfurt diskutiert.
Jeder Mensch hat in seinem Leben irgendwann einen großen Augenblick oder einmal ein Motiv gehabt, das ihn angetrieben hat. Und er hat, glaube ich, wenn man sich an ihn erinnert, einen Anspruch darauf, dass man das nicht weglässt.
Der Drehbuchautor, Schriftsteller und Regisseur Wolfgang Kohlhase ist gestorben. Ein großer Geschichtenerzähler, der wusste, worauf es dabei ankommt.
Eine gute Geschichte braucht Zwischenräume. Zwischenräume sind eine eigene ästhetische Kategorie und auch Schauspieler lieben Zwischenräume. Es muss ja in einer Geschichte, wenn man einen Film macht, möglichst viel gesagt werden, aber es muss nicht über alles geredet werden.
91 Jahre ist Wolfgang Kohlhase geworden. Geboren in Berlin, war er einer der bekanntesten Drehbuchautoren der DDR und schrieb Filmgeschichte mit Filmen wie Solo Sunny über eine Arbeiterin, die anders ist und etwas vom Leben will. Ein Film über eine wahre Geschichte, der in der DDR im Kino lief und auch in der Bundesrepublik und der bei den Westberliner Filmfestspielen einen silbernen Bären gewann. Nach dem Fall der Mauer hat Wolfgang Kohlhase vor allem mit dem Regisseur Andreas Dresen gearbeitet, zum Beispiel beim Film Sommer vorm Balkon. Ich habe Andreas Dresen vor der Sendung gefragt, was beide verbunden hat.
Ja, na, zuallererst mal war er für mich ein Vorbild, ein Lehrer, weil ich bin ja ähnlich wie viele andere Menschen auch mit seinen Filmen groß geworden. Ich habe die im Kino gesehen, als ich noch ein Schüler war. Sie haben gerade von Solo Sunny gesprochen. Den Film habe ich in Schwerin im Kapitol gesehen und das war für mich eine Ansage. Damals in der DDR, in einer Welt, in der es vor allen Dingen um Kollektivierung ging, dass da jemand einer Schlagersängerin ein Denkmal setzt, die ihr Solo haben will, die quasi ihre Persönlichkeit selbst leben möchte, selbstbestimmt auch leben möchte. Das war auch was Hochpolitisches natürlich in dieser Zeit. Und später haben wir uns dann kennengelernt nach dem Mauerfall. Ich meine in der Akademie der Künste, wo wir beide gemeinsam Mitglied waren. Und da bin ich natürlich als Bewunderer so ein bisschen um ihn rumgeschlichen. Und irgendwann hat er mir halt gesagt, dass er meine Filme sehr schätzt. Und wir haben dann gedacht, dass wir vielleicht mal was miteinander machen könnten. Und so ist es dann später zu Sommer vom Balkon gekommen, wo er mir ein Drehbuch geschickt hat. Ja.
Was hat diese Drehbücher von Wolfgang Kohlhase so besonders gemacht?
Er hat mal gesagt, dass ein Film dadurch sozial genau wird, dass man sich daran erinnert, dass man die ersten 6 Jahre seines Lebens aus dem Fenster gesehen hat. Das fand ich immer ein schönes Wort von ihm. Und bei Sommer vom Balkon und sicherlich auch bei seinen anderen Drehbüchern hatte es immer etwas mit einer ganz genauen Art zu tun, die Welt zu erkunden, die um ihn rum, um uns rum existiert. Also Wolfgang hätte sich sicherlich nicht in ferne Galaxien begeben, sondern er hat sich immer für die Welt vor der Haustür oder vor dem Küchenfenster eben interessiert. Und das mit einer großen Genauigkeit, mit einer ganz lakonischen Präzision auch in den Dialogen. Da wurde immer eher zu wenig als zu viel gesprochen. Und er hat dann seinen Kollegen, die den Film später gedreht haben, vertraut und ihnen diese Sprache mitgegeben, um daraus die Welt zu erschaffen. Und das habe ich immer sehr an ihm geschätzt, auch dieses Vertrauen und diese Fähigkeit, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und ihnen so einen Schatz wie ein Drehbuch zu übergeben.
Ja, Authentizität war für ihn wohl ganz wichtig. Zum einen sind seine Stoffe basieren in der Regel auf wahren Begebenheiten. Also die Fälle hat es wirklich gegeben, die Menschen hat es wirklich gegeben, von denen er erzählt. Aber diese Authentizität im Film zu zeigen, ist ja noch eine hohe Kunst. Also dafür auch die richtigen Wörter bereitzustellen, den richtigen Text für Schauspielerinnen und Schauspieler und die richtigen Handlungen. Denn im Film ist die Wirklichkeit ja nicht die Wirklichkeit, sondern man muss sie als Wirklichkeit erscheinen lassen. Wieso hat Wolfgang Kohlhase das in einer solchen Weise geschafft und so viele davon überzeugt, ja auch Publikumserfolge produziert damit, also ist bei vielen Leuten angekommen?
Vor allen Dingen hat das natürlich mit viel Arbeit zu tun. Er selber hat mal gesagt, wenn es beim Film aussieht wie im wirklichen Leben, dann hat mehr als eine Person mehr als einen Tag viel Arbeit gehabt. Sie merken, ich schmeiße hier mit Kohlhase-Zitaten um mich, weil er einfach so ein großer Aphoristiker auch war, der wirklich Dinge sehr verkürzt und sehr pointiert formulieren konnte. Und das hat eben auch seine Drehbücher ausgemacht, seine Texte. Eine ganz knappe Sicht, aber umso präziser. Und Sie haben es ja schon gesagt, er kannte die Welt, von der er da erzählt hat. Er kannte die Menschen und hatte darüber hinaus aber einen liebevollen Blick auf sie. Und das sicherlich war etwas, was uns auch ganz stark verbunden hat, dass wir nie Lust hatten, in unseren gemeinsamen Arbeiten Figuren zu denunzieren, sondern immer zu gucken, wo sind sie auch ein Stück wie wir, auch wenn sie vielleicht Scheiße bauen oder große Fehler machen.
Der Regisseur Andreas Dresen über den Drehbuchautor Wolfgang Kohlhase, der heute im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Kulturstaatsministerin Claudia Roth würdigte Kohlhase heute als Autor der schönsten und bewegendsten Erzählungen der gesamtdeutschen Filmgeschichte. Die Berliner Festspiele sind zuletzt nicht mit künstlerischen Erfolgen in die Schlagzeilen gekommen, sondern weil dem Chef Thomas Oberender Machtmissbrauch vorgeworfen wurde und ein toxischer Führungsstil. Nach 10 Jahren hatte sich Oberender daher vom Chefposten zurückgezogen. Ihm folgt Matthias Pees nach, der heute Mannschaft und Programm vorstellte. Pees hat zuletzt das Frankfurter Künstlerhaus Musonturm geleitet. Zuvor war er bei den Wiener Festwochen und den Ruhrfestspielen. Schon im Juli hatte Pees bekannt gegeben, dass das Theatertreffen, ein zentraler Teil ja der Berliner Festspiele, nun von einem 4-köpfigen Frauenteam aus Deutschland, Polen und der Ukraine geleitet werden soll. Ob das renommierte Theatertreffen damit grundsätzlich neu aufgestellt wird, das ließ Pees damals offen. Die Theaterkritikerin Barbara Behrendt hat für uns heute zugehört. Frau Behrendt, ist denn jetzt klar, was aus dem Theatertreffen wird?
Na, klar ist, dass sich schon einiges ändern wird. Also die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen, ausgewählt aus einer KritikerInnen-Jury, die wird es weiterhin geben. Das haben die 4 neuen Leiterinnen bestätigt. Was sich aber verändern wird, der renommierte Stückemarkt wird eingestellt. Das ist ein Festival für neue Dramatik, das es immerhin seit 1978 gibt. Und zweitens, die Auswahl der bemerkenswerten 10 soll flankiert werden von 10 Treffen aus oder mit Europa. Und was das genau ist, das ist eben noch die Frage. Johanna Nukowska hat heute gesagt, man sei mit entsprechenden Theatern da im Kontakt, um osteuropäische Produktionen auszuwählen. Matthias Pees dagegen meinte, das sollen keine 10 zusätzlichen Inszenierungen eingeladen werden, sondern eben 10 Treffen organisiert werden. Zitat, transdisziplinäre Begegnungsformate auf europäischer Ebene. Also Nebenprogramme dieser Art gibt es beim Theatertreffen natürlich schon lange, aber neu ist, wie viel Gewicht dem eben zugestanden wird.
Das Theatertreffen ist ja nicht irgendein Theaterfest. Dorthin eingeladen zu werden, das gilt sozusagen als Ritterschlag, wenn man solche alten Synonyme dann noch verwenden darf. 7 Kritikerinnen waren es immer, die 10 Inszenierungen ausgewählt haben. Die 10 besten, galten sie jedenfalls dann. Daran ändert sich nichts?
Vorerst nicht, aber ich bin auch da skeptisch. Diese Nachfrage kam nämlich heute auch und in Bezug nämlich darauf, wie die 2 ausscheidenden Jurorinnen neu besetzt werden. Und Caroline Hochleichter hat dann da von einem Workshop mit der Jury gesprochen, die in Veränderungsprozesse integriert werden soll. Also es klingt für mich ganz so, als sei das eine schleichende Veränderung, vielleicht sogar Abschaffung. Und man muss ja auch nicht auf Biegen und Brechen an der Kritikerjury festhalten. Es wird ja auch oft beklagt, dass Kritiker viel zu sehr aus ihrer Blase heraus ausentscheiden, abgeschnitten vom Publikum. Kann man natürlich drüber nachdenken, ob man da diversere Stimmen integriert, deren Kerngeschäft vielleicht gar nicht unbedingt die Theaterkritik ist. Aber das ist eben das Gegenteil dessen, was da beim Theatertreffen gerade passiert. Also man stockt ja eher auf an Leuten aus dem Betrieb, also an Kuratoren, an Dramaturgen, aber nicht an Stimmen, die jetzt unbedingt näher am Publikum sind.
Ohne den renommierten Stückemarkt wird es deswegen auch keine neuen Stücke mehr geben in Berlin?
Ja, ganz genau. Und die Begründung fand ich wirklich interessant, weil Caroline Hochleichter sagte, der Stückemarkt, der sei ja zweisprachig, Deutsch, Englisch, und da seien Bewerberinnen mit diesen Muttersprachen im Vorteil gewesen, und er sei eben nicht nachhaltig, weil nur so wenige Texte präsentiert werden konnten, aber so viele Einsendungen da waren. Nur beides ist eben im Zuge der Internationalisierung des Stückemarkts passiert. Zweisprachigkeit, weltweite Einsendungen. Und etwas Ähnliches passiert jetzt auch mit dem ganzen Theatertreffen. Und da muss Matthias Pees, finde ich, vorsichtig möglich sein. Das Theatertreffen gehört zur Leuchtturmfinanzierung der Kulturstiftung des Bundes. Die ist aber nur die nächsten beiden Jahre gesichert. Und wenn das Alleinstellungsmerkmal des Festivals, also die Zehnerauswahl, da so an den Rand gedrängt wird und der Leuchtturm da nur noch flackert, dann könnte das auch schwer zu kommunizieren sein an die Kulturstiftung.
Dass wir so lange jetzt allein über das Theatertreffen geredet haben, ist der Tatsache geschuldet, dass das Theatertreffen eben ein solcher Leuchtturm in der Theaterlandschaft ist. Aber es gibt ja noch viel mehr bei den Berliner Festspielen. Zum Beispiel drei Musikfestivals und den Martin-Gropius-Bau, in dem ja ziemlich bedeutende Ausstellungen stattfinden. Wie ist denn Ihr Gesamteindruck von der Ausrichtung unter Matthias Peace?
In seinem Eingangsstatement hat er heute nochmal gesagt, dass es ihm eben nicht nur um herausragende Kunst geht, sondern darum, eine Plattform künstlerischer Auseinandersetzungen mit zentralen gesellschaftspolitischen Herausforderungen zu etablieren. Das sagt heutzutage natürlich auch fast jeder, also Debatte, lokale, globale Vernetzung. Aber man merkt eben stark, dass Peace aus einem wirklich internationalen Performancehaus kommt. Also es geht um eine internationalere Ausrichtung. Und wenn das jetzt heißen würde, dass nicht alle großen europäischen Theaterperformances wie bislang einen Bogen um Berlin machen, weil keiner sie einlädt. Das wäre natürlich großartig. Aber ich sehe bisher eher kleine Festivalformate, die es so ähnlich schon in Berlin gibt oder an kleinen Häusern geben könnte. Ob das wirklich genug ist für so einen großen, wichtigen Tanker, da bin ich im Zweifel.
Barbara Behrendt über die Berliner Festspiele. Der neue Leiter Matthias Peace hat heute sein Programm vorgestellt. Politik im freien Theater heißt ein Festival, das alle drei Jahre Theatermacherinnen und Macher einlädt, ihre Rolle in der Gesellschaft zu diskutieren. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat das Festival 1988 aus der Taufe gehoben. Die 11. Ausgabe, die findet gerade in Frankfurt am Main statt. Und Theater gespielt wird dort natürlich auch. Shirin Tsocitrawalla berichtet.
Das Motto der diesjährigen Ausgabe des Festivals Politik im freien Theater lautet Macht. Macht wie Macht haben, Macht wie Macht endlich, kommt in die Pötte, verändert etwas. Das Festival lädt dazu ein, sich mit dem, was ist, was war und was sein könnte, auseinanderzusetzen. Bestehende Verhältnisse kommen auf den Prüfstand. Das Bonner Theater Marabu beschäftigt sich in Die Konferenz der Vögel mit dem Klimakollaps und verteidigt das Projekt Weltrettung mit theatralen Mitteln, viel Musik und ebenso viel Elan. Das Ensemble beklagt den Zustand der Welt und kontert etwaige Hoffnungslosigkeit mit Zuversicht und Empathie. Hier wie in anderen Produktionen stellt sich die Frage, wo und wie anfangen? Politisches Theater zeichnet aus, dass es die Wirklichkeit als veränderbar darstellt. Es reicht nicht, bestehende Strukturen zu verteufeln. Positive Gegenbeispiele müssen her. Das Stück »Es war kein Mal« oder das Märchen von der Normalität konfrontiert gängige Schönheits- und Geschlechtervorstellungen aus bekannten Märchen mit realen Menschen. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsproduktion des inklusiven Schweizer Theaters Hora mit dem Theaterkollektiv Henrique Iglesias. Aus dem Schnürboden hängt dekorativ ein dicker lilafarbener Rapunzelzopf und der Boden ist eine Spiegelfläche. Schönheit und Normalität werden als Konstrukte entlarvt. Im Theater dürfte das mittlerweile ein Gemeinplatz sein. In der sogenannten Wirklichkeit scheint diese Erkenntnis noch nicht ganz angekommen. Die Akteurinnen und Akteure machen es anschaulich, ohne zu belehren. Die Bandbreite des Festivals reicht von etwas bemüht bis umwerfend, von leicht konsumierbar bis harter Tobak. Allen gemeinsam ist der Glaube an die Relevanz des Theaters. Die Lecture-Performance »Kaffee mit Zucker« beleuchtet koloniale Strukturen der Kaffeeproduktion gestern und heute.
Man trinkt oft Kaffee in Guatemala. Man versteht etwas davon. Aber größere Ansprüche stellt der Kaffee-Experte von Chibo.
Dabei verknüpft die Performerin Laia Rica biografische Erlebnisse mit der Geschichte Guatemalas. Abwechslungsreich schichtet sie verschiedene Bildebenen übereinander, blendet Fotos und Filmmaterial ein, spielt mit den Lebensmitteln Kaffee und Zucker und bedient dabei alle Sinne. Man riecht den Duft, hört das Knirschen der Bohnen unter ihren Füßen, schmeckt den frisch gebrühten Kaffee, den sie dem Publikum offeriert. Man erfährt hier ebenso viel, wie man erlebt. Live-Gesang und Musik polstern das Ganze emotional, wie überhaupt die Musik an vielen Abenden eine tragende Rolle spielt. Viel karger und dokumentarischer nähert sich die Gruppe What About Fuego in ihrer Performance Kriegsrahmen der medialen Verfasstheit unserer Gegenwart. Sie stellt bekannte Fotografien nach, reflektiert unsere Medienwirklichkeit, in der Fotos in null Komma nichts um die Welt rasen, wie etwa das des kleinen toten Jungen im roten T-Shirt am Strand von Bodrum. Das knüpft an Fragen an, die Susan Sontag schon Ende der 70er Jahre in ihrem bahnbrechenden Essay über Fotografie zur Brutalität des Fotografierens aufwarf. Fragen nach dem Ethos der Medien, der Aufgabe der Fotografie, der Macht der Bilder. Kriegsrahmen ist eine kleine eindringliche Produktion, die unmittelbar Einfluss auf unsere Wahrnehmung nimmt und von der Wirkmacht des freien Theaters zeugt.
Das Festival Politik im Freien Theater in Frankfurt. Damit nochmal zurück nach Berlin. Auch dort waren Politik und Theater heute Thema, oder sie sind es noch. Zuerst gab es ein Treffen der Kulturministerinnen und Minister, anschließend dann ein, so hieß es, kulturpolitisches Spitzengespräch von Bund, Ländern und Kommunen. Ein wichtiges Thema, eigentlich das Zentrale: Wie kann man der Kultur helfen, durch die Energiekrise zu kommen? Im Augenblick zittern Institutionen, genau wie Künstlerinnen und Künstler, vor den zu erwartenden Energiepreisen und davor, dass sie bei einer möglichen Gasknappheit nicht zu den priorisierten Bereichen gehören und dann Theater, Museen und Clubs vielleicht dicht machen müssen. Elena Gorgis aus unserem Hauptstadtstudio hat das Treffen heute verfolgt. Frau Gorgis, die Kulturinstitutionen, die erhoffen sich natürlich konkrete Hilfszusagen, also Geld. Konnten die Kulturministerinnen da heute schon was verkünden?
Naja, also wie auch beim Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz gestern, hängt momentan alles davon ab, was die Kommission, die festlegen soll, wie die Gaspreisbremse genau ausgestaltet werden soll, denn jetzt in ein paar Tagen verkünden wird. Es ist klar, es wird dieses 200 Milliarden schwere Sondervermögen geben, um die hohen Gaspreise abzufedern. Aber wie die verteilt werden, das ist eben noch nicht klar. Und da müssen sich auch die Kulturminister der Länder, wie alle anderen, noch gedulden. Es ist aber nicht so, dass jetzt gar nichts sich bewegen würde. Ein kleiner Erfolg zum Beispiel für die Kulturminister ist, dass die Kultur gestern beim Treffen von Bundeskanzler und Ministerpräsidenten explizit Thema war, dass man sich anscheinend einig war, dass es Hilfen für die Kultureinrichtungen geben soll. Zum Beispiel der Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen, der in der Corona-Pandemie geschaffen wurde, der soll in einen Energiehilfefonds umgewandelt werden. Und das könnte dann so aussehen, dass Bund und Länder diesen Sonderfonds gemeinsam schultern, sagte die Vorsitzende der Kulturministerkonferenz Ina Brandes dem Deutschlandfunk. Das ist die Ministerin für Kultur und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen.
Wenn es uns gelingt, gemeinsam mit dem Bund einen Fonds für die Kultureinrichtungen zu etablieren, dann werden wir das als Länder auch mitfinanzieren. Das ist keine klassische Kofinanzierung in dem Sinne, das ist so, dass der Bund einen Zuschuss gibt und wir geben als Länder auch einen Zuschuss und tragen am Ende die Last wahrscheinlich 50-50 gemeinsam. Und ich glaube, das ist der richtige Weg.
Also man wartet einerseits auf die Gaspreisbremse, aber man hat schon eine Ahnung, in welche Richtung das Ganze gehen wird und fängt daher schon mal an zu planen.
Ja, 1 Milliarde ist ja auch noch übrig von den Corona-Hilfen, die nicht abgerufen worden sind für die Kultur. Also finanzielle Hilfe scheint es zu geben, um die Energiepreise abzufedern. Aber es gibt ja noch eine andere Baustelle, die Gasknappheit nämlich. Da gehört die Kultur ja nicht zu den priorisierten Bereichen. Und der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, der hat inzwischen schon eine Triage für Kulturschätze ins Spiel gebracht. Also, dass man sich, so sagt er, im Ernstfall überlegen muss, welche Kunst wir schützen wollen und welche verzichtbar ist. Haben sich die Kulturminister solche Gedanken schon gemacht?
Ja, also Olaf Zimmermann weiß natürlich ganz genau, wo der Schuh drückt. Sollte der Fall eintreten, dass das Gas tatsächlich knapp wird, dann sind, Stand jetzt, Kultureinrichtungen nicht in der Kategorie, die besondere Priorität hat. Und man bemüht sich deshalb jetzt schon seit längerem im Gespräch mit der Bundesnetzagentur zu klären, ob man bestimmte Kulturgüter bzw. Kultureinrichtungen, die besonders schützenswert sind, in die priorisierte Kategorie der kritischen Infrastruktur aufnehmen könnte. Das Problem ist, um das tun zu können, muss man ja überhaupt erstmal wissen, was man hat. hat. Die Kultureinrichtungen müssen also Inventur machen und nachgucken, ob sie besonders schützenswertes Kulturgut haben. Da gibt es tatsächlich Kriterien, wie zum Beispiel, ob ein Werk von großer Bedeutung für das kulturelle Erbe ist. Aber man kann sich vorstellen, das ist eine ganz schön komplexe Aufgabe. NRW-Kulturministerin Ina Brandes sagte dazu heute:
Wir haben das heute besprochen. Es ist aber so, dass in den Einrichtungen vor Ort noch viel Arbeit getan werden muss, um alle Kulturschätze, die wir in Deutschland haben, aufzunehmen und zu priorisieren und sich auch zu überlegen, wie die gelagert werden können. Das heißt, da steht uns in der nächsten Zeit noch Arbeit bevor. Wir haben aber eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Bund und vor allen Dingen mit der Bundesnetzagentur, wo wir mit unseren Interessen als Kulturministerinnen und Kulturminister auch auf sehr offene Ohren stoßen.
Ja, also man findet offenbar Gehör bei der Bundesnetzagentur, aber soweit, dass man einen konkreten Plan hat, also das, was Olaf Zimmermann Triage nennt, soweit ist man noch nicht.
Ja, da wäre ich auch auf die praktische Umsetzung gespannt, wenn jedes Museum irgendein Kunstwerk findet in seinem Depot, das eine übergeordnete Bedeutung hat, dann muss man ja dann doch am Ende wieder alle versorgen. Jetzt haben sich nicht nur die Kulturminister der Länder getroffen, die Kommunen sind auch dazu gekommen und Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Wissen Sie etwas über dieses Treffen?
Dieses sogenannte kulturpolitische Spitzengespräch ist gerade erst zu Ende gegangen und dabei ging es natürlich auch darum, dass die wichtigsten Akteure erst einmal alle zusammen an einen Tisch kommen. Also zum wiederholten Male, dieses Gespräch gab es zuletzt vor 2 Wochen. Man will da also am Ball bleiben, denn die Kommunen haben ja auch eine Schlüsselfunktion. Die sind ja auch Träger von vielen Kultureinrichtungen. Insgesamt wollen alle Akteure den Eindruck vermeiden, man habe die Kultur nicht auf dem Schirm. Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagte eben im Anschluss an das Treffen: Museen, Theater, Kinos und Konzerthäuser seien kraftspendende Orte der Bildung und sie auch über den Winter offen zu halten, sei unser demokratischer Anspruch.
Elena Gorgis aus Berlin, wo die Politik berät über Unterstützung für die Kultur in der Energiekrise. Lange nichts mehr gehört, aber heute gibt es mal wieder Neues von der Documenta. Mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Die Documenta hat einen neuen Interimsgeschäftsführer, Ferdinand von Saint-André, zuvor unter anderem 8 Jahre Justiziar und Leiter der Vertragsabteilung bei der Kulturstiftung des Bundes. Etwas jovial verkündet heute Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle: Nach der Documenta ist vor der Documenta. Herr Dr. von Saint-André soll die Gesellschaft jetzt als vorläufiger Geschäftsführer managen. Mit Blick auf die Documenta 16 wird natürlich nach einer langfristigen Lösung gesucht. Wir sind gespannt, was das genau heißt. Der bisherige Interim Alexander Fahrenholz hatte schon im Juli angekündigt, nur bis zum Ende der Schau zur Verfügung zu stehen. Für die Freiheit.
For freedom.
Sagt Schauspielerin Juliette Binoche und schneidet beherzt ihre Haare ab. Das alles in einem Instagram-Video, in dem dann Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Melanie Laurent und viele andere folgen, die sich mal mehr, mal weniger Haare abschneiden, als Zeichen der Solidarität mit iranischen Frauen und allen Protestierenden, die seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im Iran gegen das Regime demonstrieren. Auch im EU-Parlament griff heute eine Abgeordnete aus Schweden am Rednerpult zur Schere.
Women, life, freedom.
Der deutsch-iranische Politikwissenschaftler Ali Fatollah Nejad erklärte im Deutschlandfunk Kultur, warum dieses Mal ein Umsturz des Systems nicht unwahrscheinlich ist.
Die Explosivität der jetzigen Situation erklärt sich, dass es schichtenübergreifend und ethnienübergreifend ist. Also all jene Komponenten, die wir gar nicht so sehr bei den letzten landesweiten Protesten, die es auch gegen das Regime gegeben hat, gesehen haben. Aber diese intersektionelle Allianz ist das, was gefehlt hat in den letzten Jahren. Und das ist das, was wir nunmehr haben. Wir haben auch eine große Unterstützung durch iranische Prominente und Celebrities.
Auch in Deutschland haben sich bekannte Namen aus der Kultur in einem offenen Brief solidarisiert. Voller Anteilnahme und Bewunderung verfolgen wir, wie diese historischen Proteste der 43 Jahre währenden Diktatur der Islamischen Republik ein Ende setzen möchten, heißt es dort. Unterzeichnet haben unter anderem Iris Berben, Nora Bussong und Mitu Sanyal. Einen Pulitzer-Preis und einen Tony Award bekam der Dramatiker Charles Fuller für sein Theaterstück A Soldier's Story. Er war damit 1982 überhaupt erst der 2. schwarze Dramatiker, der einen Pulitzer-Preis gewann. Fuller adaptierte den Stoff auch fürs Kino. Der Film mit Denzel Washington wurde gleich für mehrere Oscars nominiert. Der 1939 in Philadelphia geborene Schriftsteller setzte sich in seinen Werken mit Rassismus, Rassentrennung und der US Army auseinander. Charles Fuller starb am Montag Montag im Alter von 83 Jahren, wie sein Sohn bekannt gab.
Die Kulturmeldung waren das mit Anja Reinhardt. Vielen Dank. Die Gaspreise, der Parteitag der Tories in Birmingham und der Chemie-Nobelpreis. Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.